Kreisab, die führende Handballsendung im Internet.
Fucking Champions League Finale, meine Fresse.
Die Führung hat man auch nicht verdient eigentlich in der ersten Halbzeit.
Wahrscheinlich wird sie jetzt von mir hören, wenigstens das kann ich.
Dann schwellt meine Brust an wie die von Dolly Buster.
Das kann kein Dauerzustand sein.
Wir wollen alles dran setzen, um wieder Deutscher Meister zu werden.
Mit Sascha Staat.
Wie immer, hallo und herzlich willkommen zur Kreisab eurer Sendung zum Handball im Internet. Ich begrüße euch recht herzlich, schön, dass ihr mit dabei seid. Und ich begrüße zu Episode 74 meine Gäste Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
Ich grüße dich.
Und Stefan Flaum von der Handballwoche. Moin moin.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ist der Tag noch wunderschön? Dem HSV wurde jetzt da Kanta Mahé weggekauft. Was ist das denn? Unglaublich, platzt quasi in die Sendung hinein, diese Bombe. Wir wollten gerade mit der Aufzeichnung beginnen, da lesen wir das. Das ist unglaublich.
Ich bin auch jetzt überrascht und bei mir immer über meinem Arbeitszimmer ziehen auch gerade dunkle Wolken auf. Ich hoffe nicht, dass das symbolisch dann für den HSV zu sehen ist. Nein, damit habe ich im Leben nicht gerechnet, zumal Mahé eigentlich bis 30.06.16 auch noch unter Vertrag steht beim HSV. Und nun gut, die SG scheint für die nächste Saison viel vorzuhaben, Großes vorzuhaben. Schauen wir mal.
Wenn man jetzt schaut, das ist jetzt der dritte Hamburger, der da nach Flensburg wechselt, nach Peter Georgic und Henrik Toft-Hansen. Bedeutet aber gleichzeitig auch, dass die sehr viel Qualität in der neuen Saison haben werden. Die haben sich noch Rasmus Lauge-Schmidt gesichert von THW Kiel. Also auch nicht der allerschlechteste Handballer, den man irgendwie im Moment so finden kann auf dem Transfermarkt, beziehungsweise eben jetzt nicht mehr, weil er halt bei der SG angeheuert hat. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Da kann doch in der kommenden Saison im Prinzip nur der mindestens zweite Platz das Ziel sein. Wie bewertest du das?
Das sehe ich ganz genauso, zumal sie in der Hinterhand dann ja immer noch Thomas Mogensen und Jim Gottfriedson haben. Vielleicht plant jetzt Jubo Vranjes ein System mit was weiß ich, vier Spielmachern und zwei Shootern oder sowas, keine Ahnung. Also die Ansprüche in Flensburg werden steigen müssen, sicherlich.
Christian, ich nehme an, dass du da dem Kollegen zustimmst, ohne dir jetzt die Meinung in den Mund legen zu wollen.
Ja, das ist mit Sicherheit nicht falsch, zumal ja die Rhein-Neckar-Löwen eben an Qualität ein bisschen einbüßen jetzt in meinen Augen. Von daher muss sich die SG Flensburg-Handewitt nach vorne orientieren und es ja vor allem diese Reform in der Champions League, die Vereine ja auch dazu motivieren wird, diesen zweiten Platz dann auch wirklich dann anzustreben.
Das ist ja schon ganz interessant. Vor ein paar Tagen sagt Lubomir Franjes, bitte, bitte 16 Spieler auf den Spielberichtsbogen schreiben dürfen und jetzt sowas. Weiß er da mehr als wir?
Zumindest sind ja die HBL-Tagungen, wo sowas verabschiedet wird, stehen ja erst noch an. Und vor ein paar Jahren, als die Frauen-Bundesliga das auch eingeführt hat, dass man 16 Spielerinnen auf den Berichtbogen schreiben darf, da hat die HBL sich damals dagegen entschieden, weil es mehrheitlich die Meinung gab in den Vereinen, das führt nur dazu, dass dann die Top-Vereine sich 16 Top-Spieler draufschreiben und die schwächeren Vereine dann eher ausbluten und es führt nicht unbedingt dazu, dass junge Spieler nachgeführt werden.
Denkst du? Also ich bin da eher gegenteiliger Meinung. Also ich weiß jetzt nicht, ob das auch deine Meinung ist. Du hast ja gerade nur erläutert, warum das abgelehnt wurde. Denn das gibt doch gerade solchen Spitzenteams wie dem THW Kiel, den Rhein-Neckar-Löwen und Flensburg die Gelegenheit, wenn sie irgendwie mal wieder mit 15 Toren führen gegen eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller, dann auch mal einen A-Jugendlichen einzusetzen, oder nicht?
Naja, also grundsätzlich, um das, wenn man das machen wollen würde, dann würde die HBL mal zu dem Schluss kommen und endlich diese unselige Tordifferenz abschaffen und den direkten Vergleich einführen, wie es den in allen gescheiten Handballligen eigentlich weltweit gibt. Es gab ja auch damals diese Vorgabe, als man von 12 auf 14 Spieler erst gegangen ist, dass man da zwei U23-Spieler halt auf den Zettel schreiben darf nur. Das hat damals auch sehr gut gegriffen. Von diesen zwei Spielzeiten oder so, die es da gab, haben wirklich einige Spieler den Sprung dann in die erste Liga geschafft. Und ich würde mir wünschen, dass man da wieder versuchen würde, so eine Regelung, U23-Regelung dann zu machen, wenn man auf die 16 Spieler geht.
Wäre das eine Lösung, Stefan?
Also ich würde es auch gut finden, wenn tatsächlich dann die Jugend ein bisschen mehr zum Zuge kommt. Kann mir das aber eigentlich nicht vorstellen, sondern es wird dann eben tatsächlich, ich sehe das eher so, dass das tatsächlich eine Ausdehnung der taktischen Möglichkeiten ist. Dann eben durchgehend mit drei Torhütern meinetwegen zu operieren und eben einfach noch mehr Auswahl zu haben. Ich glaube nicht, dass die Jugend davon profitiert. Schön wäre es. Allein mir fehlt der Glaube.
Na gut, dann wollen wir uns jetzt mal mit dieser Saison beschäftigen, die sehr, sehr spannend und interessant war, gerade im Abstiegskampf. Ich glaube, wir haben viele tolle Spiele gesehen. Dann ziehen wir doch in Hamburg jetzt mal das erste Fazit. Wie fällt dein Fazit dieser Saison 2014-2015 aus?
Spannend, mit einem aber wenig überraschenden Ausgang. Also sowohl was oben die Meisterschaft angeht, als auch was unten den Abstieg angeht, dass es die drei Aufsteiger treffen wird. Darüber waren wir uns, glaube ich, schon von vornherein ziemlich einig. Dass Minden dann dazu gekommen ist, gut, das war eben der Kampf um den in diesem Jahr zusätzlichen Absteiger, den es nun mal gegeben hat oder geben haben musste. Aber ansonsten, wie gesagt, es ist eine in Anführungszeichen ganz normale Handballsaison, an der am Ende der THW Kiel deutscher Meister ist.
Ist sie denn so normal, wenn GWD Minden jetzt hingeht und da eventuell klagt? Man konnte ja lesen, dass die das in Erwägung ziehen, weil das mit den Absteigern irgendwie nicht rechtzeitig geklärt war. Ne? Denn in den Durchführungsbestimmungen der HBL stand das ja zunächst anders, weil es eigentlich nur 18 Mannschaften gab. Und jetzt sucht man da eventuell ein juristisches Schlupfloch.
Also wenn dieses Schlupfloch tatsächlich aufgehen sollte, weiß ich nicht, dann sollte man irgendwann überlegen, ob das Ganze noch Sinn macht. Denn nun haben wir ja sportlich, es ist eine sportliche Entscheidung gewesen. Ich weiß nicht, wie Christian das sieht, als der sich ein bisschen mehr, glaube ich, mit Ordnung und Satzung auskennt als ich. Also für mich war klar, dass es vier Absteiger gibt und das wäre für mich jetzt so ein nachträgliches Suchen nach irgendeiner Möglichkeit, das noch aushebeln zu können. Halte ich gar nichts von.
Ja, also grundsätzlich kann ich natürlich verstehen, dass GWD Minden da den letzten Strohhalm irgendwie sich sucht. Ich halte da eigentlich auch nichts von. Grundsätzlich war es klar seit der Liga-Zusammenkunft da irgendwann Anfang Juli, dass man sich da auf vier Absteiger einigt. Natürlich argumentiert GWD Minden jetzt, dass irgendwann die Durchführungsbestimmungen in schriftlicher Form erst ab Mitte oder Ende August irgendwie verfügbar waren. Allerdings gehe ich davon aus, dass auch Verantwortliche von GWD Minden bei dieser Liga-Tagung damals vor Ort waren und dementsprechend der Verein entsprechend informiert war. Ja, also ich halte da eigentlich auch gar nichts von. Und Minden, müssen wir ehrlich sein, war auch immer einer der Vereine, die wir alle auf dem Zettel haben, die es dann am Ende erwischen könnte.
Man muss ja auch dazu sagen, es sind wie, als wären es 18 Mannschaften gewesen, alle ab Platz 16 abgestiegen. Also aus meiner Sicht hat sich da nicht wirklich was geändert. Ich weiß nicht, wie die jetzt darauf kommen, sie müssten da eventuell klagen. Das müssen wir natürlich abwarten, denn es gibt da ja auch Fristen, die eingehalten werden müssen. Ich hoffe nur für den Handballsport, dass es nicht wie in der letzten Saison so ein großes Theater gäbe. Stefan, das wäre eine absolute Katastrophe, das können wir absolut nicht gebrauchen.
Nein, überhaupt nicht. Und vielleicht haut man mich jetzt auch, weil im letzten Jahr nun auch der HSV Hamburg daran ja extrem beteiligt gewesen ist, obwohl ich das eben noch als mit einer anderen Wertigkeit bedenken würde, weil da ging es eben um tatsächlich Lizenzierungsgeschichten. Und wenn man sich jetzt von vornherein klar war, wir spielen mit 19 Mannschaften in der Bundesliga, das bedeutet vier Absteiger, ob das nun erst im August in den Durchführungsbestimmungen gestanden hat oder nicht, und man sportlich zu diesen vier Absteigern gehört, dann ist man abgestiegen. Fertig, aus.
So sehe ich das auch. Und ich hoffe sehr für den Handballsport, dass GWD Minden das irgendwie ähnlich sieht. Aber Christian hat es schon gesagt, aus Sicht des Vereins müssen sie natürlich alles Mögliche versuchen, damit man in der Liga bleibt. Ob das der Rest der Liga so sieht, das wage ich zu bezweifeln. Aber gut, so ist das halt in den letzten Jahren im Handball. Da wird relativ viel geklagt. Sehr, sehr schade, denn das hat dieser tolle Sport nicht verdient. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine erste kurze Pause und dann haben meine Mitstreiter hier in der Sendung die Gelegenheit, sich ein paar Gedanken zu machen über ihre Spieler der Saison, über den Trainer der Saison, über die Abgänge, die wir zu verzeichnen haben, nämlich über Ivano Balic, Ika Romero und Bartosz Jurecki beispielsweise, große Gesichter, die die Bundesliga verlassen und ein paar andere Dinge, über die wir noch sprechen werden. Also erstes kurzes Break hier und gleich sind wir dann wieder zurück. Ihr hört immer noch Kreisab, Episode 74 mit den Kollegen Christian Stein von Handball World und Stefan Flom von der Handballwoche. Und jetzt hat der HSV auch bestätigt, dass Quentin Mahé die SG Flensburg-Handewitt in der kommenden Saison verstärken wird. Wir wollen da kurz noch auch auf den HSV eingehen, Stefan. Das ist natürlich ein herber Verlust für diese Mannschaft. Was bedeutet das für den HSV?
Ich denke, dass Quentin Mahé tatsächlich als einer der Eckpfeiler der Zukunft gesetzt gewesen ist, dass man schon probiert hätte, um ihn eine neue, gerne probiert hätte, um ihn eben ein neues Team aufzubauen. Aus seiner Sicht vielleicht verständlich, dass da der HSV eben im kommenden Jahr nicht international dabei ist. In Flensburg, so die EHF, diesen dritten Startplatz dann bestätigt, Champions League spielen kann. Das wird meiner Meinung nach auch eine entscheidende Rolle gespielt haben. Aber dessen ungeachtet ist das ist heftig. Also der HSV hat jetzt dann auf der Spielmacherposition den Alexander Feld, der da noch nicht so richtig was gezeigt hat, und den Allan Damgaard, die Neuverpflichtung aus Dänemark. Also das ist schon schwierig. Das wird für Michael Biegler schon ein schönes Stück Arbeit werden, da in der Spielsteuerung was Vernünftiges auf die Beine zu stellen.
Vor allem, wenn du nichts wusstest vorher, dann wusste es im Prinzip niemand. Sprich, es wird auch schwer sein für den HSV, da jetzt irgendwie noch Ersatz zu bekommen, da der Transfermarkt durchaus abgegrast ist.
Das ist der Fall. Ich meine, ich bin nicht die Allwissenheit von Hamburg. Also da sind im Normalfall die Kollegen, deren Zeitungen rot gefärbt sind, schon besser informiert. Aber ich glaube, auch die sind davon komplett überrascht worden.
Zumal man ja auch sagen muss, dass der HSV Anfang April eine extra Pressemitteilung herausgegeben hatte, dass man ja überzeugt sei, dass Kenten Mahé seinen Vertrag bis 2016 erfüllen wird. Und es gab damals Gerüchte und daraufhin gab es auch bei uns einen Artikel und daraufhin gab es eine Pressemitteilung vom HSV Hamburg, wo es dann hieß, irgendwie beim Namen Kenten Mahé muss die Diskussion ohne uns geführt werden von Christian Fitzek. Er ist ein wichtiger Faktor für die Zukunft der Mannschaft und des Vereins. Also das muss man wirklich sagen. Also die Gerüchte über einen Abgang gab es schon vorher und der HSV hat da ja aufs Heftigste dementiert.
Dann muss es wohl ein bisschen auch mit dem Vertrag zusammenhängen. Hatte Mahé noch so einen Vertrag aus alten Zeiten, der sehr, sehr gut dotiert war, wo der HSV jetzt quasi sagen musste, okay, wenn du gehen willst, dann geh, weil wir dich nicht bezahlen können?
Oder er hatte eine Ausstiegsklausel für einen internationalen Wettbewerb.
Das kann auch sein. Also das finde ich sogar noch eher wahrscheinlich, denn das Gehaltsgefüge ist ja schon so ein bisschen zurechtgeruckelt worden durch die Abgänge der letzten Zeit. Also da hat der HSV sicherlich auch einiges eingespart. Hätte auch ein Spieler wie Mahé, denke ich mal, das ihm gebührende Gehalt zahlen können.
Meinst du, Stefan, dass das Umfeld Michael Biegler dann auch die Zeit gibt und man realistisch genug ist einzuschätzen, dass jetzt die Trauben nicht so hoch hängen in der kommenden Saison?
Das haben wir ja vor der Saison auch gedacht. Und dann ist der Christian Gourdin, als er dann auf einem recht guten Weg gewesen ist, dann ja doch entlassen worden. Hamburg ist und bleibt ein schwieriges Pflaster, gerade was die Medienlandschaft angeht, was die Ungeduld angeht, innerhalb des Clubs, aber auch außerhalb. Und Michael Biegler ist ja nun auch jemand, der sehr selbstbewusst und mit einem sehr starken Charakter ausgestattet ist, der seinen Weg gehen wird, der hoffentlich dann auch erfolgreich gegangen wird. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es relativ schnell anfängt, im Gebälk zu knirschen.
Ich bin gespannt, ob sie in der kommenden Saison die Geduld haben, die sie in dieser Saison nicht hatten, obwohl sie hätten haben können. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Oder würdest du am Ende sagen, die Trainerentlassung war richtig? Hätte man sich eigentlich schenken können?
Ich weiß nicht, was dann auch im zwischenmenschlichen Bereich gelaufen ist. Das hätte man sich auch eigentlich alles vorher überlegen können. Der Jens Häusler hat einen guten Job gemacht, zweifelsohne. Die Mannschaft hat funktioniert. Das hat man jetzt am Freitag auch mit dem letzten Punktspiel gegen Gummersbach gesehen, als sie in der 39. Minute mit 9 Toren zurückgelegen haben. Da hatten viele Kollegen, ich auch, den Text schon halb fertig mit der höchsten Heimniederlage der Vereinsgeschichte nach der höchsten Auswärtsniederlage eine Woche zuvor in Lemgo. Und das hat die Mannschaft gedreht, hat das Spiel noch gewonnen. Es waren über 7000 Leute in der Halle, die begeistert gewesen sind, die gestanden haben. Dazu muss man dann eben auch sagen jetzt, maßgeblich verantwortlich für diese Aufholjagd ist Kenten Mahé gewesen, der dann nächstes Jahr fehlen wird.
Die Aussichten sind nicht die allerbesten für den HSV in der kommenden Spielzeit, aber wir wollen ja eigentlich zurückblicken und das machen wir dann jetzt. Wir schauen mal, was es in dieser Saison noch so Interessantes gab, beziehungsweise eben, nachdem wir das Fazit gezogen haben, gehen wir jetzt mal zu den Überraschungen der Saison. Wobei, Christian, hast du dein Fazit überhaupt schon genannt? Habe ich schon wieder vergessen, muss ich ehrlich sagen.
Mein Fazit der Saison war letztendlich, ja, da stimme ich Stefan überein, es war eine relativ erwartungsgemäße Saison. Wenn wir mal die positiven Überraschungen suchen sollen, dann würde ich die am ehesten bei Balingen suchen, die wirklich den Kader nun als allerletztes sich zusammenstellen konnten und ich glaube mit 31 Punkten die erfolgreichste Saison der Geschichte gespielt haben. Der VfL Gummersbach mit diesen jungen deutschen Spielern am Ende dann doch nicht vorm HSV gelandet, aber 10. Platz ist, glaube ich, auch etwas, was viele dem VfL diese Saison nicht zugetraut hätten. Und dann frisch auf Göppingen ist so meine positive Überraschung.
Welche Negativen hast du denn?
Negative, ja, ich glaube, ich hätte Flensburg nicht so weit abgeschlagen, da im als dritte Kraft gesehen hinter Kiel und den Rhein-Neckar-Löwen. Da sind mir 18 Punkte letztendlich doch ein bisschen zu viel, wobei man da wirklich auch die schweren Verletzungen berücksichtigen muss, wie bei Holger Lahndorf. Füchse Berlin ist für mich eigentlich auch ein bisschen abgefallen. Auch da gilt es natürlich zu beachten, Jaschka und Spoljaric, die da verletzt gefehlt haben. Denn TuS in Lübeck hätte ich eigentlich ein bisschen stärker erwartet. Die bleiben einfach die Unkonstanz in Person. Ja, dass Lemgo abfallen würde gegenüber dem Vorjahr, hatte ich erwartet. Aber gerade diese erste Halbserie, bevor dann Florian Kehrmann übernommen hat, das war schon erschreckend, was da beim TBV abging.
Hast du die gleichen positiven und negativen Überraschungen für uns, Stefan?
Was soll ich sagen? Nee, sicher. Da kann ich Christian eigentlich voll und ganz zustimmen. Hannover ist natürlich auch ein bisschen abgebuddelt, aber das ist eben so im Mittelfeld, wenn ein, zwei Mannschaften einen kleinen Schritt nach vorne machen, dann müssen ebenso viele Mannschaften den kleinen Schritt wieder zurück machen. Das ist so.
Gibt es denn dann einen Spieler oder mehrere, die dich positiv und negativ überrascht haben? Machen wir es mal so. Kommen wir von den Teams weg und gehen mal auf die Spieler zu.
Also für mich gehörte tatsächlich Kantamahe zu den positiven Überraschungen. Das zieht sich ja irgendwie wie so ein roter Faden durch die ganze Sendung jetzt, weil ich finde, dass er die erste Saison, die er so richtig auf der Rückraummitte gespielt hat, das echt super gut gemacht hat, fand ich. Enttäuschung will ich jetzt niemandem zu nahe treten. Wir haben bei der Handballwoche auch diskutiert über die Gewinner und Verlierer und es fällt einem immer schwer, da was zu sagen, zumal man da eben auch diese vielen Verletzungen berücksichtigen muss. Enttäuschend sicherlich aus handballerischer Sicht, dass ein Spieler wie Bartolomé Jaschka uns jetzt eben auch verlassen wird, weil er wohl mit seiner Schulter das nicht mehr hinkriegt. Aber das ist vielleicht eine persönliche Enttäuschung von mir, dass ich diesen tollen Spieler nicht mehr sehen kann. Aber es hat nichts mit seiner Leistung zu tun.
Solche tollen Spieler wollen wir natürlich alle sehen, ist gar keine Frage. Finde ich auch sehr, sehr schade, dass er nicht mehr spielen kann. Ich mag solche Spielertypen, an super ersten Schritt da immer in die Lücken gegangen, bis zum geht nicht mehr und ohne Rücksicht auf Verluste und hat sich immer sehr, sehr geopfert. Schade, schade, dass er nicht mehr spielen kann. Ich hätte ihm auch sehr die Heim-EM da noch gegönnt im kommenden Januar. Ja, ich möchte gerne noch auf ein paar Namen eingehen in dieser Sendung. Ich möchte noch ein paar andere Dinge ansprechen, zum Beispiel die Wahlen zum Spieler und zum Torhüter der Saison und auch zum Trainer der Saison. Und da blicken wir jetzt mal drauf. Spieler der Saison wurde Andi Schmid von den Rhein-Neckar-Löwen. Dein Kommentar dazu in Hamburg, bitte.
Nicht unverdient. Es ist, glaube ich, zum zweiten Mal in Folge geworden. Er trägt die Löwen, aber man muss eben tatsächlich auch sagen, dass die Löwen es wieder nicht geschafft haben, einen Titel zu holen. Von daher, ja, er hat eine gute, sehr gute Bundesliga-Saison gespielt und ich wüsste ad hoc auch nicht, wen ich an seiner Stelle da hätte nominieren sollen, beziehungsweise wählen sollen, wenn ich denn dazu berechtigt gewesen wäre.
Torhüter der Saison ist Niklas Landin, auch von den Rhein-Neckar-Löwen. Für dich nachvollziehbar oder hättest du dich für jemand anderen entschieden?
Also da hätte ich schon einen engen Zweikampf auch mit Michael Appelgren aus Melsungen und natürlich auch Matthias Andersson aus Flensburg gehabt.
Du hättest dich trotzdem für Landin entschieden?
Wäre irre knapp geworden, aber höchstwahrscheinlich schon, weil er dann auch in so einem Spiel, im Viertelfinale war es, glaube ich, gegen den THW Kiel im DHB-Pokal, dann, wenn der anfängt zu halten, dann ist er unbezwingbar.
Ja, aber er ist leider noch zu unkonstant. Das ist genau das Problem, was ich bei Niklas Landin sehe. Matthias Andersson, der hat sein Grundlevel, was er eigentlich fast immer hält. Ich glaube, es gab eine Partie oder zwei, an die ich mich erinnern kann, wo er es mal nicht geschafft hat. Da hat dann Flensburg entsprechend auch verloren. Niklas Landin hat sehr, sehr, sehr große Schwankungen noch. Und das finde ich eigentlich etwas überraschend, dass er da, ich glaube, auch zum zweiten Mal in Folge jetzt da diesen Titel geholt hat. Bei Andi Schmid vorne genial, aber ich würde mir für einen Spieler der Saison eigentlich wünschen, dass man den vorne und hinten in der Abwehr auch sieht.
Kann der denn gar keine Abwehr spielen? Man könnte den doch irgendwie auf außen schieben. Und wenn die dann 3-2-1 decken, mit Gensheimer vorne auf der Spitze, geht doch auch.
Ja, man könnte auch Schmid vielleicht auf die Spitze stellen. Ich meine, die Reichweite, wie einen Philipp Wiecher oder Domagoj Duvnjak, die hatten Schmid mit seiner Größe letztendlich auch. Ob er das kann, ob er das will, ich weiß es nicht. Das müssen die Trainer entsprechend entscheiden. Aber wie gesagt, also für einen Spieler der Saison habe ich eigentlich immer gerne, wenn man jemanden nimmt, der nicht nur viele Tore macht, sondern der auch hinten entsprechend viele Tore verhindert.
Man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Belastung mit der Schweiz nicht allzu hoch ist. Also der spielt da nicht im Januar immer noch irgendwelche Turnierchen. Also könnte man schon sagen, man setzt ihn vielleicht auch mal defensiv ein, Stefan.
das hat sich, das Spezialistenwesen hat sich ja im Handball so ein bisschen durchgesetzt und ich finde es nachvollziehbar, dass eben ein Spielmacher dann in der Abwehr geschont wird, um vielleicht auch dann auf einem kurzen Dienstweg mit dem Coach nochmal zu besprechen, was die letzten Angriffe gut gewesen ist, was schlecht gewesen ist, was man ändern kann, was man ändern muss. Von daher wäre es schon schön, wenn er beides spielen könnte, vorne und hinten, aber ich denke, im modernen Handball ist das nicht unbedingt vorgesehen.
Wobei man dazu sagen sollte, dass die Rhein-Neckar-Löwen ja gleich zweimal Angriff-Abwehr wechseln, denn Beate Mühlholz spielt auch nicht defensiv, beziehungsweise hat das nicht getan. Und sie haben sich, glaube ich, gegen einige Mannschaften, wo sie Punkte gelassen haben, dadurch eventuell den Sieg selbst genommen. Aber das ist nur meine Meinung dazu. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und gleich sprechen wir dann unter anderem über den Trainer der Saison.
Hallo, ich bin Uwe Gensheimer und höre Kreisab.
Wir sind angekommen im letzten Teil unserer heutigen Sendung, Kreisab Episode 74 mit Christian Stein von Handball World und Stefan Flom von der Handballwoche, die nach wie vor meine Gäste sind. Es gibt heute kein Interview der Woche, denn wir wollen sehr, sehr aktuell bleiben, eben aufgrund dieser Thematik mit Quentin Mahé. Und das Interview, was ich geplant habe mit Jens Tiedtke von der HSG Wetzlar, gibt es dann in der kommenden Woche. Zudem wird diese Ausgabe ja schon relativ lang. Und wir wollen sie nicht zu lang gestalten, haben aber noch ein paar Themen, über die wir sprechen möchten. Zum Beispiel eben über die Hustenanfälle meiner Gäste in der heutigen Sendung, die sich ein wenig häufen, und den Trainer der Saison. Alfred Gislason wurde gewählt und eben in der Pause hat mir der Kollege Stefan Flom schon gesagt, ist er nicht mit einverstanden. Warum?
Da finde ich, ist es zu einfach gewesen. Alfred Gislason, der unbestritten große Arbeit, gute Arbeit in Kiel leistet, dann wieder aufs Schild zu heben. Da hätte ich mir viel lieber einen Florian Kehrmann gewünscht, der vom Assistenten zum Chef befördert worden ist und den TBV Lemgo zum Klassenerhalt geführt hat. Ich finde nicht, dass Titel unbedingt sehr viel über großartige Trainerarbeit aussagen.
Ich muss da teilweise zustimmen, teilweise auch nicht. Florian Kehrmann mit Sicherheit einen Bombenjob gemacht. Allerdings ja auch nur eine halbe Saison. Also von daher für einen Trainer der Saison vielleicht auch ein bisschen.
Ja, dann Trainer der Halbsaison.
Noch ein bisschen zu wenig, aber meiner Ansicht nach hätte der Titel da ruhig nach Magdeburg oder Göppingen gehen können, weil mit diesen Platzierungen und Leistungen und Punkteausbeuten hat im Vorfeld niemand gerechnet. Das ist der THW Kiel. Also wir haben in der Redaktion mal scherzhaft gesagt, im Fußball wird ein Trainer kritisiert, der nur deutscher Meister wird und im Pokal und Champions League ausscheidet und im Handball wird er Trainer der Saison. Also ja, so unterschiedlich können dann die Wahrnehmungen im Sport sein. Ich hätte sie Alfred Gislason trotz seiner Essener Vergangenheit da nicht dieses Jahr ganz vorne.
Du hättest dich also für die Kollegen in Magdeburg oder Göppingen entschieden. Ich übrigens für den in Balingen. Ich finde, dass Markus Gaugisch mit dem 11. Platz mit HBW Balingen-Waldstätten da herausragende Arbeit geleistet hat und Mannschaften hinter sich gelassen hat, die, glaube ich, vom Kader her deutlich stärker einzuschätzen waren, wie zum Beispiel Hannover-Burgdorf. Meine Stimme gegen Florian Kehrmann ist deswegen so ausgefallen, weil ich denke, dass er mit dem Kader nur das erreicht hat, was man mit dem Kader erreichen kann. Ja? Das zeigt ja auch das Torverhältnis die ganze Saison über. Die haben die Spiele meistens ja gar nicht so hoch verloren und deswegen hat er vielleicht nur noch ein bisschen mehr rausgekitzelt als sein Vorgänger Nils Pfannenschmidt. Also deswegen hätte ich ihm meine Stimme nicht gegeben. Meine wäre halt an Markus Gaugisch gegangen. Wäre das auch für dich eine Alternative gewesen, Stefan?
Also alle drei, die jetzt genannt worden sind, sowohl der Andersson als auch Sveinsson und Gaugisch, d'accord, also hätten es auch werden können. Und hätte vielleicht für ein bisschen mehr Vielfalt mal gesorgt.
Ja, ich finde nicht, dass es immer ein Titel sein muss, damit man dieses Ding mal gewinnt. Und dementsprechend, die Leistungen können durchaus auch mal honoriert werden. Es stimmen übrigens ab die Trainer und die Mannschaftskapitäne der Bundesligisten. Na gut, wenn die sagen, dass es Alfred Gislason ist, die kennen sich ja auch aus, kann man glaube ich behaupten. Von daher, wir sehen es ein bisschen anders, aber das ist ja eine Sendung, in der wir unsere Meinung frei äußern möchten und deswegen sei das an dieser Stelle getan. Dann schauen wir mal ein wenig weiter. Wir haben nämlich drei Spieler, also einige andere auch, aber vor allem drei Spieler, die die Bundesliga nach dieser Saison verlassen haben und ihre Karriere beenden, beziehungsweise der eine wird in seiner Heimat noch ein bisschen weiterspielen. Ivano Balic, Ika Romero und Bartosz Jurecki, also drei absolute Superstars des Handballs in den letzten Jahren in der Bundesliga gewesen. Christian, ja, das ist schon sehr, sehr schade, dass die ihre Karriere beendet haben, zumal man bei allen eigentlich den Eindruck hatte, ein Jährchen hätten sie durchaus noch spielen können.
Ja, da stimme ich mit dir überein, wobei bei Ivano Balic muss man natürlich auch sagen, die Verletzungen häuften sich. Ica Romero kam jetzt immer mehr als Backup letztendlich und musste auch seine Kräfte einteilen. Und Bartosz Jurecki, da war es ja auch so, dass er eigentlich gerne in Magdeburg geblieben wäre, der SCM sich aber dann gegen eine Vertragsverlängerung entschieden hat. Das muss man so akzeptieren letztendlich. Der Verein muss irgendwann die Entscheidung für sich treffen. Kriegen wir jetzt gerade einen guten Ersatz, der unser Konzept passt und den wir dann entsprechend da auch langfristig wieder für Erfolge brauchen können. Und von daher muss man die Entscheidung da verstehen. Nicht vergessen wollen wir natürlich dann auch Jaschka, den wir schon erwähnt haben, aber auch Beate Myrhol, der ja nach Dänemark wechselt.
Und da gibt es auch einige andere, zum Beispiel eben den von mir erwähnten Jens Tietke, der hört auch auf. Leider, leider ein absoluter Sympathieträger gewesen. Ich glaube, wir alle erinnern uns noch an seine schwere Erkrankung und den Weg zurück, den er dann hingelegt hat. Sehr, sehr bemerkenswert. Ja, vielleicht auch noch von dir, Stefan, ein paar Worte zu den genannten Akteuren. Gerade die drei, Balic, Romero und Jurecki, das waren ja nicht irgendwelche.
Das waren nicht irgendwelche und sie haben alle irgendwie das Spiel geprägt. Also Ivano Balic hat den ganzen Handball auf eine völlig neue, eine völlig andere Ebene gehoben mit seinen Aktionen, die ja eher vom Basketball inspiriert waren, mit seinen Anspielen. Jurecki als absolutes Tier am Kreis, der mit einer Leidenschaft und einem Einsatz zu Werke gegangen ist, der auch seinesgleichen gesucht hat. Naja, und Ica Romero ist eben auch ein kompletter Handballer. Der ja auch, ich habe mich immer gefragt, wie schafft der Mann das, eine gegnerische Abwehr so einzulullen, dass er dann doch irgendwie da wieder durchkommt. Aber er hat es geschafft und auf der anderen Seite, ja, schon schade, dass sie nicht mehr spielen können, aber wir können uns auch auf Neues freuen. Also wenn die Alten ihre Höfe nicht irgendwann mal verlassen, dann bleibt kein Platz für Neues. Und so sehe ich das. Ich freue mich dann auf neue Gesichter, die auch auf diesen Positionen dann für Furore sorgen werden.
Wir sehen übrigens gleich zwei neue Gesichter, was Mannschaften angeht, in der DKB-Handball-Bundesliga in der kommenden Saison. Neben dem SCD-HFK Leipzig hat es nämlich auch der TV Bittenfeld geschafft, in die erste Liga aufzusteigen. Dazu natürlich Eisenach, aber das sind alte Bekannte. Was erwartest du dir von diesen Mannschaften, gerade den Mannschaften, die wir halt noch nicht kennen?
Sie werden es extrem schwer haben, wobei ich Leipzig auch durch das Mitwirken von Stefan Kretschmer im Hintergrund als Türöffner, als Gesprächspartner, als Handball-Sachverständiger, dass ich Leipzig am ehesten zutraue, sich auch längerfristig in der Bundesliga zu etablieren.
Bittenfeld hat gar keine Chance?
Ich habe relativ wenig mit der zweiten Liga zu tun, aber die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass es die Aufsteiger immer extrem schwer haben. Jetzt war der Bergische HC, hat sich wieder gerettet, was mich freut auch, obwohl das natürlich dann wieder damit verbunden ist, dass ein anderer Verein den Gang in die Zweitklassigkeit antreten muss. Aber ich sehe Bittenfeld und Eisenach wieder vor einer schweren Saison.
Ich nehme an, dass sich der Kollege Stein da anschließt, denn Leipzig auf jeden Fall auch deutlich aufgestiegen im Vergleich noch zu den anderen, hat da sicherlich auch den sportlichen Vorteil gegenüber Eisenach und Bittenfeld.
Ja, das wird sich zeigen müssen letztendlich. Eisenach hat nach dem Trainerwechsel zu Petkovic wirklich eine enorme Entwicklung gemacht und der Vorsprung, den der SCD-HFK Leipzig da hat, der resultiert halt einfach auch aus dem schlechten Saisonstart, den die Eisenacher da hatten. Eisenach verliert allerdings auch sehr, sehr viel Qualität zur kommenden Saison. Bjarke Elisson geht nach Berlin, Dena Janima geht weg. Also von daher, da wird man erstmal die Kaderaufstellungen wirklich abwarten müssen. Leipzig ist so unbekannt in der Liga eigentlich auch nicht. Christian Prokop hat mit Tusem Essen da genau schon in der ersten Liga gearbeitet, wie Spielmacher Philipp Pöter. Und Bittenfeld bekommt jetzt den Friesenheimer Coach Thomas König zur neuen Saison, hat den früheren Göppinger Simon Baumgarten da am Kreis, hat noch ein paar andere Spieler, die durchaus Erstliga-Erfahrung aufweisen können. Von daher darf man da mal gespannt sein und Bittenfeld macht immer dann die Hallen in Stuttgart richtig voll. Also von daher kann man sich auch mal freuen, dass da in Baden-Württemberg auch in einer richtigen Großstadt Handball zelebriert wird.
In der Schaar-Arena, die ist quasi in das Stadion eingebaut, oder? So ist das doch, ne?
Die ist genau in das Fußballstadion eingebaut. Offiziell heißt die Scharena.
Entschuldigung.
Also das doppelte A lässt man sich da ein bisschen namentlich weg. Auch nach einem Sponsor benannt, wie so viele andere Hallen auch. Und die findet sich praktisch in der Untertürkheimer Kurve des Gottlieb-Daimler-Stadions.
Dann nennen wir
das
den Sponsor jetzt nicht.
Guter, Herr Stein.
Ja, so ist das. Aber ich muss sagen, ich lade ja nur die besten Experten ein. Deswegen auch du, Stefan. Ja. Na, ist kein Problem. Du musst mir jetzt gerade nochmal sagen, Christian, wer denn aus der dritten Liga aufsteigt. Denn das sieht man ja bei der Tabelle der zweiten Handball-Bundesliga nicht. Also Absteiger zunächst mal Baunatal, Hüttenberg, Hildesheim und Saarlouis. Oder bleiben die jetzt drin, weil Großwallstadt die Lizenz nicht bekommen hat?
Saarlouis bleibt auch drin, weil Großwallstadt die Lizenz nicht bekommen hat. Die HWL hat sich dazu entschieden, die eigenen Durchführungsbestimmungen nicht anzuwenden, weil dafür ein Beschluss unter den Zweitligisten hätte gefasst werden müssen auf der Ligatagung letztes Jahr. Und den hat man einfach versäumt zu verpassen in dieser Hektik der einstweiligen Verfügungen von Saarlouis und Balingen damals. Da hat keiner dran gedacht, dass es diesen Beschluss erfordert. Und das HWL-Präsidium hat dann diese Durchführungsbestimmungen veröffentlicht. Und ja, von daher bleibt Saarlouis da letztendlich in der Liga auch mit drin.
Zum zweiten Mal, obwohl sie es eigentlich nicht geschafft haben. In Folge.
Zum zweiten Mal in Folge, weshalb man sich auch jetzt von Goran Sutan getrennt hat. Aber man stelle sich das einfach mal vor, durch das Nichtantreten von Großwallstadt hätte jetzt Dormagen die Klasse gehalten. Also das wäre ja, das wäre wirklich, wirklich unglaublich gewesen. Kommen wir zu den Aufsteigern endlich. Wilhelmshaven steigt auf aus der dritten Liga Nord mit 60-0 Punkten. Auch der Nordzweiter Handballfreunde Springe steigt auf über die Relegation letztendlich, weil der SC Magdeburg 2 nicht aufstiegsberechtigt ist und weil im Süden sowohl Leutershausen wie auch Nussloch verzichtet haben. Und deswegen gehen auch aus dem Westen die beiden besten Vereine hoch, nämlich der TuS Ferndorf und der VfL Eintracht Hagen. Und diejenigen, die auch gerne aufgestiegen wären, wäre der HTL Florenz aus dem Osten gewesen. Die haben dann allerdings die Relegationspartien gegen Hagen und Springe deutlich verloren und greifen aber zur kommenden Saison richtig an, haben unter anderem Hannes Lind von Fusum Essen verpflichtet.
Oh, okay, interessant. Dann sollte das wohl was werden mit dem Aufstieg in der kommenden Saison. Wie viele Mannschaften haben wir dann jetzt in der nächsten zweiten Bundesliga mit dabei? Weil ich habe da den Überblick verloren, bin ich ganz ehrlich.
Es wird eine ganz, ganz lange Saison mit 21 Mannschaften werden und dementsprechend können wir uns auf ein paar Spiele mehr freuen. 38 reichen ja scheinbar nicht. Also es wird dauerhaft unter der Woche gespielt.
40 Spiele, Stefan, du machst da auch schon so ein, um Gottes Willen, ja. Also verrückt.
Ja, ja. Und das in einer Liga, wo ja doch sehr viele Spieler eben nicht als Vollprofis unterwegs sind, sondern nebenbei tatsächlich ein bisschen arbeiten müssen.
Nicht nur das, vor allem haben die Vereine auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, die ganzen Reisen. Ja, also gut, okay, lassen wir das, da haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Ein Thema wollte ich gerne kurz noch anreißen, beziehungsweise zwei sind es sogar. Hinweis auf Handballwoche Sonderheft. Erzähl uns doch ein bisschen, was uns als Leser da erwartet morgen.
Da erwartet den geneigten Leser ein 72-seitiges Heft mit Rückblicken auf die Saisonverläufe der ersten und zweiten Liga. Dem Redaktionsschluss geschuldet, ohne die Nachricht, dass Quentin Mahé nun nach Flensburg wechselt. Leider Gottes, aber das lässt sich halt nicht vermeiden. Aber für jeden Handballfan durchaus lohnt sich, dieses Heft zu besorgen und intensiv zu genießen.
Ich werde es auf jeden Fall sehr intensiv genießen. Was ich nicht genossen habe, ist die Niederlage der deutschen Handballfrauen gegen Russland in der WM-Qualifikation im Hinspiel in Dessau 20-22 verloren. Sieht gar nicht gut aus. Du hast mir vorher gesagt, du hast mit einem halben Auge so ein bisschen hingeguckt. Wahrscheinlich hast du das auch noch zugemacht, weil es nicht zu ertragen war.
Das Ergebnis nicht zu ertragen. Und die deutsche Mannschaft hat noch Glück gehabt, dass sie ganz kurz vor Schluss mit der sechsten Feldspielerin, weil eine Zeitstrafe ausgesprochen worden war, noch auf minus zwei verkürzen konnte. Sonst wäre es 2023 ausgegangen. Wirklich, wirklich schade. Und denke ich, ist auch nicht so gelaufen, wie Jakob Westergaard und auch die Verbandsfürsten sich das vorgestellt haben.
Tja, Christian, was soll man dazu sagen? Das sieht schlecht aus, denn in Astrachan kann man jetzt nicht mal einfach hinfahren und den Sieg mal eben mitnehmen.
Ja, ich kann mich daran erinnern, dass Bayer Leverkusen damals ein Europapokalspiel in Astrachan gewonnen hat. Vielleicht kann sich da Kim Naitzinavicius auch noch dran erinnern oder Marlene Zapf und dann ihr Team entsprechend auf dieses positive Erlebnis noch mitberichten. Ansonsten, ja, man stand da von Beginn an bei dieser Partie letztendlich auf verlorenen Posten, weil man nicht mit einer Manndeckung von Susan Müller gerechnet hat und auch die Spielsteuerung mit Nina Wörth scheinbar nicht funktioniert hatte. Also da muss sich ja Westergaard dann einiges einfallen lassen fürs Rückspiel.
Oder auf die Wildcard hoffen.
Oh, 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 oh.
Heikles Thema.
Ja, ist ein heikles Thema. Das scheinbar kannst du übrigens streichen. Die Spielsteuerung mit Nina Wörz hat nicht funktioniert. Zwei Tore gab es, glaube ich, in den ersten 17 Minuten für die deutsche Mannschaft und dann saß Nina Wörz auf der Bank. Na gut, dann möchte ich es dabei belassen. Wir warten natürlich das Rückspiel ab. Nächste Woche gibt es auch noch eine Sendung, keine Frage. Mal gucken, welche Themen wir da finden. Etwas kriegen wir schon zusammen und Jens Tiedtke ist ja dann auch unser Interviewgast. Also, ein Quiz wollen wir da natürlich dann zum Abschluss der Sendung noch auflösen. In der letzten Woche wollte ich wissen, welches Team denn das einzige gewesen ist, das in der Champions League Gruppenphase ohne Sieg blieb. Das war Medvedi Tschechow, hat nur ein Unentschieden erreicht und am Ende 9 Niederlagen auf dem Konto gehabt. Das war nicht die Saison der Russen im Handball, generell auch. Und dann gibt es eine neue Quizfrage, die ein wenig mit dem Thema zu tun hat, über das wir heute gesprochen haben. Wir würden gerne wissen, wie hieß denn die erste Trainerstation von Alfred Gislason in Deutschland? Ist gar nicht so leicht, weil man da nicht mal eben so drauf kommt, wenn man es nicht weiß. Ich wünsche viel Spaß beim Rätseln und möchte nochmal darauf hinweisen, wie ihr uns erreicht. Natürlich über facebook.com/kreisab oder bei twitter @kreisab.de. Das war's für heute. Nächste Woche sind wir wieder für euch da.